Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Rebecca Höhl, ich bin Ressortleiterin Gesundheitspolitik und Wirtschaft. Thema heute ist die schmerzmedizinische Versorgung in Deutschland. Rund 4 Millionen Patientinnen und Patienten leiden an schweren chronischen Schmerzen. Dem stehen aktuell rund 1300 qualifizierte Schmerzmediziner gegenüber. Zu wenig medizinische Ressourcen für eine dauerhaft gute Versorgung. Die Patientenzahlen steigen, die Zahl der Schmerzmediziner sinkt aber eher. Die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin, kurz DGS, will dem nun mit Versorgungszentren entgegentreten. Wie, darüber spreche ich heute mit DGS-Präsident Dr. Richard Ibrahim. Hallo, Herr Dr. Ibrahim.
Ja, ich grüße Sie, Frau Höhl. Freut mich sehr, dass Sie mit mir gemeinsam dieses Podcast machen.
Mich freut es auch und ich hätte auch gleich direkt die Frage an Sie, die ich glaube ich schon vielen aus Ihrer Gesellschaft gestellt habe. Die schmerzmedizinische Versorgung knirscht ja eigentlich schon seit Jahren. Warum ist es denn so schwierig, den Nachwuchs für diesen Versorgungsbereich zu finden? Und ich weiß ja, Sie selber bilden auch aus oder bilden Ärzte weiter. Wo sind denn da die Knackpunkte?
Ich denke, wir müssen diese Frage so mehrdimensional beantworten. Das eine ist natürlich die Komplexität der Patienten, und in dem Fall geht es um die chronischen Schmerzpatienten, hat sich im Laufe der letzten 10-12 Jahre deutlich verändert. Wir haben in den Zeiten zuvor immer über Monotherapien geredet, dementsprechend auch Diagnosen gehabt, auch ein chronischer Schmerz, die relativ durch einen Facharzt behandelt wurden mit der Zusatzbezeichnung spezielle Schmerztherapie. Dies ist heute im Zuge der Entwicklung und im Zuge auch der Zivilgesellschaft fast gar nicht mehr möglich. Das heißt, wir haben auf der Seite der Patienten natürlich viel komplexere Patientenfälle zu bearbeiten. Ich rede da auch als Beispiel von chronischen Rückenschmerzen, die natürlich multidisziplinär behandelt werden müssen, weil wir immer sehen, Sie kennen das biopsychosoziale Konzept, dass wir natürlich da sehen, die Komplexität spielt eine ganz große Rolle, die wir auch in Ambulanzen bei uns nicht mehr alleine mit rein Fachärzten, auch mit reiner speziellen Schmerztherapie versorgen können. Es gehören auch natürlich ausgewiesene Psychologen dazu. Es ist auch die Erfassung wesentlich komplexer geworden. Wir machen das digital, also Stichwort. Wir müssen die gesamte Struktur des Patienten analysieren und wir müssen natürlich auch da sehen, wie wir jetzt und in Zukunft immer mehr Standards schaffen, auch durch unsere Schmerzgesellschaft, um zu sehen, wohin können wir da besser werden, was können wir den Kollegen an die Hand geben. Also ein Punkt und ganz wichtiger Punkt ist eben die Komplexität des Patienten per se, was natürlich auch für die jeweiligen Nachwuchspersonen natürlich die Schwierigkeit hat, wie kann ich denn selber überhaupt Schmerztherapie und überhaupt Patientenversorgung gewährleisten. Der zweite Punkt ist sicherlich der Anspruch. Wir haben natürlich, wenn wir uns die angehenden Schmerzärzte oder Schmerzkollegen, es sind teilweise, dann muss man sagen, wir leben in einer gewissen Instabilität, das ist auch Teil unseres Kongresses, also die Instabilität nämlich im Rahmen, was erwartet uns jetzt auch insbesondere nach der Bundestagswahl, was kann ambulant, was kann stationär. Und man sieht ja auch, dass die gesamten Fachdisziplinen der operativen Seite als Beispiel immer mehr und immer mehr in den Fokus kommen werden, eben dort nicht mehr diese Versorgung anbieten zu können, Stichwort die Ambulantisierung. Und dementsprechend sehen wir immer mehr, dass wir bis dato, glaube ich, den Schwerpunkt hatten, eine konservative Schmerztherapie zwar anzubieten. Und das war auch gut. Und das ist auch das Zeichen, dass wir 40 Jahre in der DGS, wir feiern ja dieses Jahr Jubiläum. Das war auch der Fokus der letzten 40 Jahre, der natürlich auch gut gelaufen ist. Aber man muss den Zahn der Zeit erkennen und feststellen, dass eben viele, viele Fachdisziplinen ein Zuhause suchen. Und da meine ich nicht nur die Allgemeinmediziner und neurologischen Kollegen, was der Schwerpunkt der vergangenen Mitglieder waren, sondern dass wir immer mehr auch sehen, dass viele, viele Kollegen aus der Anästhesiologie, aus vor allen Dingen auch invasiv, aus dem operativen, neurochirurgischen, orthopädischen plötzlich erkennen, dass sie viel, viel weniger Patienten operieren wollen, gleichzeitig auch sehen, dass Schmerztherapie mehr ist, als nur eine Operation zu machen. Und da liegt der Schwerpunkt, dass wir einfach den Nachwuchs, das, was Sie ansprechen, natürlich viel, viel mehr eine Möglichkeit geben, in der neu strukturierten DGS ein Zuhause zu finden. Wir haben als Beispiel für Sie, wir haben ja im Vorstand der DGS ja auch genau diese Personen sitzen, dass wir Psychologen, wir haben Pain Nurses, wir haben Anästhesisten und wir haben Orthopäden und vor allem auch physikalische Fachärzte sitzen, die sozusagen dieses ganze Sammelsurium an möglichen Verfahren auch anbieten und dementsprechend jeder in seinem Bereich natürlich mit seiner Expertise dann auch die Struktur der Zukunft der DGS auch ausmalen können und damit den Nachwuchs ganz neue Perspektiven in der Zusammenarbeit oder auch in der Arbeit im Rahmen der DGS natürlich finden können.
Also ist interdisziplinäres Arbeiten schon ein sehr wichtiger Punkt, wenn ich das richtig ausgehe.
Genau, richtig. Also es ist so, dass Interdisziplinarität bedeutet nicht, dass, wie das in den alten Strukturen früher der Fall war, dass da ist ein Chef, der legt fest und die Oberärzte oder auch darunterliegenden Kollegen, Pain Nurses, Assistenzärzte oder müssen folgen. So funktioniert Interdisziplinarität nicht. Das gebe Ihnen ein Beispiel in der Multimodalität, die wir hier in München ja pflegen und seit 5 Jahren hier in Bayern auch implementiert haben. Es ist so, dass wir ein Team aus Psychologen, aus physikalischen, aus Schmerzärzten haben, die Kunsttherapeuten und natürlich der Pflege hier ein gemeinsames Setting haben. Ich komme gerade heute von einem derartigen Setting, wo natürlich die Patienten besprochen werden und dann aus den verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, was ist hier relevant für den Patienten, was können wir den Patienten nicht nur Gutes tun, sondern was ist auch in der gemeinsamen Arbeit, wir reden ja auch über Selbstschätzung, das lerne ich immer mehr von der Psychologie, Selbstwertschätzung und vor allen Dingen auch Motivation relevant. Und das ist was ganz anderes als vor Jahren, wo man vielleicht einfach gesagt, nur ein Medikament gegeben hat und gesagt, dann steht der Patient wohl besser. Das ist nicht mehr die Monotherapie die Therapie der heutigen Zeit. Diese Monotherapien sind nicht mehr on vogue und daher eben auch diese Herangehensweise interdisziplinär. Auf gleicher Ebene finde ich immer ganz wichtig, dass ich nicht der Entscheider bin, sondern wir haben deshalb die Entscheidung des Assessments immer gemeinsam und die Patienten werden auch dann immer wieder überprüft. Sind wir richtig? Liegen wir richtig mit dem, was wir tun? Sei es mit der Medikation, sei es mit Akupunkturen, sei es mit gewissen anderen physikalischen Therapieformen oder war unser Konzept nicht optimal? Also wir sind auch ein System, was sich sozusagen durch die Anforderungsprofil der Patienten immer mehr auch entwickelt und weiterentwickelt. Also kein starres System, wo die Patienten reinnehmen. Beispiel ist, dass Patienten aus systemischen Krankheitsbildern wie der Fibromyalgie natürlich ganz andere Bedürfnisse und Therapiebedürfnisse haben als Patienten mit reinen Rücken- oder Rückenbeinschmerzen. Dementsprechend müssen wir natürlich da auch schauen, wie, und das tun wir auch, wie können wir auch verschiedene Gruppen aufbauen und wie kann man das Beanspruchungsprofil auch mit der Zeit überprüft sehen, das, was wir seit 4 Jahren tun. Und dementsprechend können wir das auch immer wieder individuell angleichen. Also genau richtig, was Sie sagen, Interdisziplinarität und multimodale Versorgung ist der Kerngedanke, nicht nur Bayerns, sondern auch der Münchner Zentrum, sondern eben, da spreche ich auch als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Also das finde ich sehr spannend und es klingt für mich so ein bisschen auch wie eine Blaupause auch für andere Versorgungsbereiche, weil also ich kenne es ja oft auch die Diskussion, auch unter Ärzten, obwohl wir einen Mangel haben an Ressourcen, hat man trotzdem Angst, substituiert zu werden. Gibt es das bei Ihnen auch oder ist man wirklich schon so vernetzt, dass man sagt, nee, wir brauchen alle Kräfte und wir schaffen das auf Augenhöhe?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die Sie stellen. Das ist auch eigentlich, dafür bin ich auch angetreten. Das ist ja auch, ich bin ja auch für eine gewisse Vision gewählt worden im Oktober letzten Jahres, weil es ist genau der Punkt. Ich bin ja jetzt selber 25 Jahre in der Schmerzmedizin tätig und knapp 30 Jahre ärztlich tätig. Ich komme ja auch teils aus dem Konservativen. Ich habe lange im rehabilitativen Bereich gearbeitet, hier am Tegernsee in München. Ich habe aber genauso auch in operativen Feldern gearbeitet. Und was mir in dieser Zeit immer gefehlt hat, war die Vernetzung und vor allen Dingen auch ein Ort, wo ich mir Informationen holen kann. Oder was kann ich, wenn ich an einer Stelle bin, was kann ich jetzt als nächstes tun? Und da brauchen, glaube ich, gerade auch junge Kollegen und Kolleginnen sozusagen ein Zuhause. Und ich glaube, ich habe ja selber vor 25 Jahren das erste Mal einen TGS-Kongress besuchen dürfen und war da schon so fasziniert, was gehen kann. Und das ist, was Sie sagen, Blaupause, also vor allem Information. Und man merkt ja, wenn Sie sich als Beispiel auch den Kongress bei uns jetzt im März anschauen, den wir haben am 13. bis 15., dann ist es eine sehr, sehr breit aufgestellte Struktur. Wir haben zum Beispiel auch Niederlassungswerkstatt, wo man sich genau informieren kann, was erwartet mich, wenn ich mich niederlasse aus Kliniken. Auch da ist ja viel Ängste geschürt, da haben viele Kollegen Angst, sich niederzulassen. Oder auch das Thema, wie versorgt man gewisse Krankheitsbilder, nicht nur rein medikamentös, wie Sie richtig sagen, sondern gibt es andere Therapieformen. Und das erarbeiten wir und gießen das am Ende des Tages auch schon nach diesem Kongress in eine neue Praxisleitlinien, sodass wir auch fortlaufend eben den Prozess der Patienten natürlich damit auch deutlich optimieren können, was die Versorgung, was die qualitative Versorgung betrifft und was auch die Nachhaltigkeit betrifft, was wir natürlich dann auch selber durch eigene Überprüfung oder Überprüfungsstudien gezielt dann auch nachschauen können und dann auch sehen, ob wir da in den Bereichen besonders gut sind oder eben mal gewisse Krankheitsbilder, wo wir noch nicht gut sind. Und da geht es darum, dass eben durch nicht nur Experten, sondern durch viel Erfahrung immer wieder auch auf den Prüfstand zu stellen.
Werbung.
Bei Otitis Media und Otitis Externa Arconit Ohrentropfen von Wala Arzneimittel. Dank seiner Inhaltsstoffe wie blauer Eisenhut, Kampfer und Quarz wirken die Tropfen entzündungs- und schmerzlindernd. Für Ihre Patienten einfach und direkt ins Ohr zu träufeln. Arconit Ohrentropfen von Wala Arzneimittel. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Trotzdem würde ich nochmal nachhaken wollen. Das Thema, sag mal, dass man Angst hat, vor substituiert zu werden als Mediziner irgendwann, das gibt es bei Ihnen in der Fachgruppe so nicht, weil das kenne ich sehr oft aus anderen Fachbereichen, dass man sagt, auf der einen Seite sind wir zu wenig, wir brauchen Hilfe, aber man hat dann auch manchmal Angst, Aufgaben abzugeben.
Jetzt, um genauer zu sein, Substitution, beziehen Sie sich jetzt mehr auf die medikamentöse Substitution?
Nee, auf die ärztliche Tätigkeit. Sie arbeiten ja interdisziplinär. Sie haben ja auch im Vorstand eine Pain Nurse mit drin sitzen. Das finde ich, also das ist ja Arbeiten auf Augenhöhe. Das ist ja jetzt nicht dieses, sagen wir mal, klassische, wie Sie es auch gesagt haben, es ist nicht klassisch unterteilt. Der Arzt gibt die Anweisung, sondern man arbeitet im Team zusammen auf Augenhöhe. Das ist für mich schon ein Konzept, das ist zukunftsorientiert und das ist auch außergewöhnlich, weil das gibt es ja noch nicht an vielen Stellen, so dass man sagt, wir haben keine Angst, dass mir irgendjemand vielleicht aus meinem Arbeitsbereich was wegnimmt, sondern wir wollen zusammen gut versorgen. Und gibt es bei, sagen wir, unter den Schmerzmedizinern diese Ängste auch, wie es in anderen Gebieten, Fachgebieten gibt, wo man sagt, gerne ein bisschen mithelfen, aber zu viel, dann haben wir auch Sorge, dass wir irgendwann überflüssig werden.
Also das ist vollkommen gut, dass Sie das sagen. Also bei uns ist es ja so, dass wir auf der einen Seite müssen Sie natürlich sehen, wo geht die Zukunft hin. Man muss natürlich auch sehen, was erwarten wir in den nächsten, ich nehme mal nur die nächsten 2 bis 5 Jahre. Und die Bedeutung ist ja, dass wir im Grunde genommen eine Möglichkeit, ich fange mal da an dem Punkt einer Ausbildung. Also wir haben ja die spezielle Schmerztherapie als Ausbildung, was ja sozusagen noch immer eine Zusatzbezeichnung ist. Sie ist ja keine offizielle fachärztliche Qualifikation. Also zu Ihrem Facharzt, den Sie ja machen werden, können Sie eine Zusatzqualifikation erwerben. Das heißt, grundsätzlich da geht es um eine Weiterbildungsstruktur, die ja Ihren eigenen Facharztstatus nicht in Frage stellen soll. Das ist mal auf der Grundlage, wie das auf der Ärztekammer gelöst ist. Das Zweite ist aber, was Sie richtigerweise sagen, sehen wir die Gefahr, dass wir im Team oder auch in den Fachdisziplinen, weil Sie werden ja jetzt zum Beispiel bei uns sehen, das ist ja genau ein richtiger Punkt, wie geht jetzt andere Fachgesellschaften damit um, mal auf dieser Ebene deutsche Wirbelsäulengesellschaften oder andere Gesellschaften, dass wir immer mehr auch dieses Feld bespielen. Wir sehen damit eine große Chance, nicht nur auf der Gesellschaftsstruktur, sondern auch für jeden einzelnen Arzt, sich nicht nur weiterzubilden, sondern eigentlich zu optimieren. Also ich gebe mal das Bild von 1+1=3. Ja, also wenn sich 2 Leute zu tun, und dann kommt auch was Größeres raus, als das, was man in der normalen Struktur so erwarten würde. Und genau das ist, wenn ich die jetzt richtig verstanden habe, mit dieser Substitution gedacht. Das heißt, dass wir nicht etwas aufbauen, um etwas wegzunehmen, sondern einfach etwas nicht nur Ergänzendes, sondern wir wollen supporten. Wir wollen letzten Endes, im Gegenteil, wir wollen den Kollegen mehr anbieten und mehr Möglichkeiten anbieten. Und das ist auch nicht eine theoretische Struktur. Ich muss Sie da leider korrigieren, weil wir haben nicht nur eine Struktur, die wir hier in München machen, sondern wenn Sie mit gewissen Zentren, also ich laufe hier auch durch die Landschaft in der Bundesrepublik und mit vielen Kollegen auch rede, die natürlich auch eigene Strukturen schaffen. Und deshalb ist auch dieser Kongress wieder ein Präsenzkongress, dass man wieder miteinander spricht und auch sich austauschen kann, dass man natürlich da ständig Informationen kriegt, wie macht ihr das, wie machen wir das. Es ist ja nicht damit getan zu sagen, wir sind gut, sondern wir wollen natürlich auch sehen, wo es alternative Systeme gibt, sodass wir, wie Sie mit der Substitution auch sehen sollen, dass wir immer mehr sehen, wir wollen einfach aus einer Kraft, aus einer patientenzentrierten und vor allem qualitativ hochwertigen Struktur den Kollegen möglichst viel anbieten können. Auch übrigens aus medizinischen und nicht medizinischen Strukturen darüber hinaus, weil auch dieser Kongress hat ja neben der medizinischen Ausrichtung auch die nichtmedizinische Ausrichtung inne. Und umso mehr ist es auch wichtig, dass wir natürlich auch Strukturen schaffen, um auch gerade diese Brücken, diese Distanzen, die Sie berechtigterweise ansprechen, auch über solche Plattformen zu überbrücken.
Das hört sich auf jeden Fall spannend an und bringt mich eigentlich auch zu dem nächsten Punkt, den wir noch ansprechen wollen. Das sind ja Ihre Idee dieser regionalen Versorgungszentren, die noch weiter zu pushen. Wie genau können wir uns das vorstellen, wie das funktioniert?
Wir haben begonnen, also ich kann Ihnen das so sagen, am 6. Januar habe ich mein Amt begonnen und wir haben bereits natürlich im Vorfeld, das ist ja nicht eine Vision gewesen, die ich jetzt gerade erst beginne, sondern meine Vorstellung war immer, wir haben eine sehr straffe Organisation von Regionalzentren in Deutschland. Das ist erstmal eine schöne Ausrichtung, gibt es in dieser Form in ganz Europa nicht, dass man sagen kann, wir haben 108 Regionalzentren, so, und zwar Deutschland verteilt. Das Ziel ist aber, dass wir von Bundesland zu Bundesland, wir haben ja 16 Bundesländer, dass wir föderalistisch aufgestellt sind. Das heißt, wir können eine Strukturform, die beispielsweise in Bayern ist, nicht eins zu eins nach Berlin oder nach Niedersachsen übertragen. Deshalb ist von uns, von meiner Seite immer der Wunsch gewesen, lassen wir doch neben den Vorstandsausrichtungen Landeszentren neu schaffen, sodass wir natürlich da direkt auf Landesebene, direkt mit den jeweiligen landesbezogenen Gesundheitsämtern beziehungsweise Gesundheitszentren, Ministerien dann auch direkt in Kontakt treten können. Das tun wir in Bayern schon ein bisschen länger. Wir sehen, das ist in Berlin ein Automatismus. Das ist auch gleichzeitig ja einer meiner Vizepräsidenten, der gleichzeitig in Berlin das größte Schmerzzentrum Berlins innehat. Und das habe ich auch mittlerweile in Niedersachsen mit dem Carsten Brau, der das größte Zentrum in Niedersachsen darstellt und dementsprechend das Landeszentrum. Also wir wollen natürlich immer mit einem guten Beispiel vorangehen. Das sollte auch die Aufgabe des Vorstandes sein, dass wir natürlich diese Landeszentren jetzt deutschlandweit implementieren. Das haben wir bereits getan. Also neben den dreien haben wir bereits zwei neue Zentren. Rheinland-Pfalz wird dazukommen. Wir sind dabei auch in Hessen, ist schon in der Mache. Wir sind auch in Niedersachsen, natürlich auch der Osten. Das freut uns sehr, dass wir auch in Thüringen, wie auch in Brandenburg neue Zentren, Landeszentren kreieren wollen, sodass wir erstmal deutschlandweit, das wird eine Arbeit von circa einem guten Jahr sein von heute an, das ist sportlich, das weiß ich, aber wir greifen da nicht einfach neue Zentren an, sondern natürlich auch schon bestehende große Regionalzentren. Die zweite Ebene ist neben dieser föderalistischen Verteilung, dass wir sagen, wir haben 16 Zentren, kalkuliert bis März 26, heißt natürlich auch, dass wir natürlich schauen wollen, wie wir neue Regionalzentren ins Leben rufen und die haben ganz klare Vorgaben, wie die auch Regionalzentrum werden. Also wir wollen nicht Ärzte, die ja schon ihre Schmerzprüfung gemacht haben, kann ich das mal so sagen, man hat früher eine Ärztekammerprüfung gemacht, man hat noch eine KV-Prüfung gemacht, man hat dann noch die DGS-Prüfung gemacht. Kein Wunder, dass es Ärzte abschrecken, in die Schmerztherapie zu gehen. Wenn sie einen Facharzt machen, haben sie eine Prüfung. Wenn sie DGS-Schmerzarzt werden wollen, haben sie drei Prüfungen. Allein das ist, glaube ich, naheliegend, dass es da eine Neustrukturierung geben kann. Ich sehe das heute auch mit meiner Funktion, ist etwas, was wir dieses Jahr noch natürlich mit den Mitgliedern absegnen werden. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich die junge Kollegen und Kolleginnen erleichtern wollen, nach bestandener Schmerzprüfung auch DGS-Schmerzarzt zu werden. Aber die Auflagen sind, und das ist auch die Agenda, dass wir natürlich sagen wollen, die Schmerztherapie ist breit aufgestellt. Also wir haben einen konservativen Sektor, wie wir gerade besprochen haben. Wir haben einen invasiven Neuron. Wie ist die Verschaltung? Wie ist die Vernetzung? Wie gehen wir damit um? Punkt eins. Punkt zwei ist, wir wollen natürlich auch, und das, was ich gerade gesagt habe, jedes Regionalzentrum, was wir jetzt neu gebären, nenne ich das mal, muss natürlich die volle Weiterbildung haben. Sie muss daran interessiert sein, die volle Weiterbildung anzubieten, weil man kann nur für die DGS jetzt und in Zukunft Regionalzentrum oder auch Landeszentrum werden, wenn man Ärzte ausbildet. Und das setzt voraus, dass man diese volle Weiterbildung hat. Auch da werden wir auf Landesebene natürlich jedes Zentrum, was es werden wird, auch ganz aktiv unterstützen, so wie wir das auch in Bayern tun. So. Der dritte Punkt ist daneben, dass man natürlich ich sage immer, wir sind dabei, auch ein eigenes, nennen wir es mal, ein Branding neu kreieren für die DGS. Also das fängt mit Ethik an. Es fängt natürlich auch den Wunsch zu haben, die DGS im Sinne von aktive Teilnahme. Es ist wichtig, wenn man ein Logo der DGS bekommt, dann ist das auch ein Exzellenz, sage ich immer, weil es heißt dann auch, eine gewisse Patientenzahl abzugreifen. Sie wissen, da haben wir auch Vorgaben, also die Zahl von 2500 Patienten plus pro Jahr muss die Grundlage sein, weil es ist, wir wissen selber, Sie haben das zu Beginn des Podcasts erwähnt, dass die Schmerzversorgung auch von schmerzärztlicher Seite noch zu gering ist, sodass wir auch natürlich eine personelle Vorgabe an Patientenversorgung gewährleisten müssen. Das Neue ist, dass ich mir die Zentren auch anschaue mit dem Vorstand bzw. Teil des Vorstands, um zu sehen, wie ist die Struktur aufgebaut, wie ist auch die Möglichkeit, mit stationärer multimodaler Therapie auch oder auch teilstationärer Therapie zu versorgen. Und die Identifikation setzt immer voraus, dass man auch selber Veranstaltungen machen will, um für Patienten, für Ärzte, für Kollegen und eben diese Nachhaltigkeit dann auch, wie jetzt auch auf diesem Kongress, sind natürlich die ganzen Chairs bei uns, alles ausgebildete Fachärzte mit spezieller Schmerztherapie und natürlich auch DGS-Ärzte. Also dass wir da eine neue Plattform schaffen, um das zu machen. Und vielleicht der letzte Punkt, den ich erwähnen darf, ist natürlich, dass wir praxisbezogene Studien machen und natürlich da auch immer wieder abgreifen, wie gut ist die Versorgung, wie gut ist die Qualität und wie zufrieden sind die Patienten. Das ist ein Novum und wir werden, um den Punkt auch zu komplizieren, sind diese Zertifizierungen nicht für immer, sondern sie werden erstmal für ein Jahr vergeben, sodass wir sehen, wächst die Person wirklich in das Konstrukt hinein oder sehen wir, dass einfach diese gewissen Standards nicht gelebt werden. Das setzt natürlich, weil wir wollen letzten Endes am Ende des Tages schon mit vielen Zentren arbeiten, aber das Arbeiten setzt voraus, dass man auch aktiv im Rahmen, wenn man unter der DGS-Fahne arbeitet, auch natürlich aktiv mitbeteiligt ist.
Und ist das dann so eine Art Rezertifizierung oder gehen Sie dann nochmal vorbei und schauen konkret?
Genau, also das wäre so eine Nummer. Wir machen mehr so, dass Sie können ja, also für uns ist es so, Sie müssen kein operativer Tätiger, das ist überhaupt nicht gewünscht, sondern Sie müssen die Möglichkeiten der Schmerzversorgung sehen können. Also Stichwort, es geht ja auch um die Schmerzdiagnostik, also die richtige Diagnostik. Bei allen Fachdisziplinen nicht gleich, das Know-how ist nicht bei allen gleich, ohne Fachdisziplinen zu nahe zu treten, aber wir wollen einfach auch so Standards setzen. Also Stichwort, was in der Therapie ist, muss auch in der Diagnostik da sein. Da könnte ich jetzt tief reingehen, ist aber, glaube ich, zu weit führen. Nur ich denke mal, bei uns vielmehr die Zertifizierung zieht darauf an, ob diese Vernetzung vor Ort stattfindet und vor allen Dingen, dass man auch um die Leitlinien, um das mal zu sagen, wir haben eigene DGS-Leitlinien, die werden jetzt auch geprüft, dass wir natürlich auch sehen, dass die Kollegen und Kolleginnen wissen, dass es eigene Leitfäden in DGS bereits gibt, die natürlich auch aktualisiert sind, sodass wir auch sehen, dass das, was natürlich auch bei uns über Jahre und auch in Zukunft erarbeitet wird, natürlich auch gelegt wird in den verschiedenen Zentren. Denn es reicht nicht nur, spezielle Schmerztherapie zu machen, sondern eben auch, und deshalb ist auch der DGS-Archäologie ja nochmal eine gewisse Auszeichnung, die besagt, die leben auch das, was in der DGS als nicht nur größte Versorgergesellschaft, sondern vor allen Dingen das, was wir auch im Rahmen von Studien, im Rahmen von Versorgungsstrukturen auf der höchsten qualitativen Ebene leben, auch letztendlich umgesetzt werden.
Und in Sachen Weiterbildung, Sie haben gesagt, die werden verpflichtet, dass sie alle auch weiterbilden. Machen Sie dann auch, also gibt es auch eine Verpflichtung, sag mal, in der Region dann auch Werbung dafür zu machen? Weil ich brauche ja dann auch, sag mal, die jungen Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, ja, ich will da mitmachen, aber dafür muss es ja auch bekannt sein.
Genau, also es sind zwei Punkte, die ich dazu antworte. Das eine ist, ich sage immer, kommt zu diesem Kongress. Der Kongress war für mich vor 25 Jahren die Grundlage, warum ich heute Präsident bin. Es ist nicht etwas, wo ich sage, man ist dazu geboren, aber wenn man erstmal weiß, was gibt es alles, dann ist erstmal einem bewusst, wie breit Schmerzmedizin ist. Und das ist das Schöne, dass man eben in dem Feld sowohl Fachärzte, Kolleginnen, ich bleibe jetzt mal bei den Medizinern zunächst, die natürlich auch über die Allgemeinmedizin sich im Schmerzbereich ausbilden. Jetzt haben wir da jetzt auch eine neue Struktur, die dieses Jahr an Land gehen wird, auch von der Bundesärztekammer vorgegeben, dass es auch eine allgemeine Schmerzmedizin-Fortbildung geben wird für Allgemeinmediziner. Also da kommt was Neues. Neben der Spezialisierung, die auch aber wieder von der DGS ausgeht, gibt es eine allgemeine Schmerzausbildung. Es gibt eben die spezielle Schmerztherapieausbildung. Das ist gerade in der Phase der Strukturierung, die wir jetzt mit der DSG zusammen, der Deutschen Schmerzgesetz zusammen auch implementieren werden. Aber ganz wichtig, um diesen Punkt auch aufzugreifen, ist natürlich auch wichtig, dass diese Weiterbildungsstruktur, die wir planen, in Zukunft alle Fachdisziplinen abholen soll. Und wir müssen kein guter Operateur sein, um konservativ versorgen zu können. Genauso erwarten wir nicht, dass konservative Schmerzärzte auch Operationen im Detail können. Es geht aber darum, dass man um die Grenzen immer mehr weiß, was die Fachdisziplinen leisten. Und vor allen Dingen auch zu sagen, dass eben, und das ist ja der Gros, die Allgemeinmedizin, vielmehr die konservative Schmerztherapie bei uns ist der Schwerpunkt. Das heißt, wir haben natürlich, ich gebe Ihnen mal das Beispiel, wie Deutschland ist und wie Deutschland funktioniert. Es findet sich auch hier in München wieder, dass eben der Großteil der Schmerzversorgung, und der liegt über 90% im Schmerzbereich konservativ erfolgt, und ein gewisser Anteil, der bei 5-7% liegt, eben die Invasivität betrifft und nicht mal 1-2% die Neuromodulation betrifft. Also das heißt im Klartext, die Versorgerstruktur ist auf die konservative Schmerztherapie ausgelegt, aber nichtsdestotrotz muss man sich auch über andere Bereiche informieren, und da geben wir neben dem Kongress natürlich auch Regionalkonferenzen, die 11-mal dieses Jahr stattfinden, deutschlandweit auch Möglichkeiten, viele, viele andere Plattformen über Podcasts, die wir anbieten, über digitale Foren, Online-Veranstaltungen. Es gibt vieles, wo ich Ihnen gleich sage, da sind wir gerade selber in der Struktur, das zu schaffen, und da wollen wir natürlich auch nach dem Kongress noch weitermachen. Und vielleicht der letzte Punkt sind die Curricula. Die spezielle Schmerztherapie haben wir als Curricula stehen. Es gibt auch Cannabis-Curricula, es gibt auch Kopfschmerz-Curricula. Und wir wollen natürlich in diesem Jahr schon beginnen, neben digitalen Curricula, die wir jetzt gerade auch aufnehmen, gleichzeitig auch die Prüfungsvorbereitung. Und da ist wieder die föderalistische Struktur. Eine Prüfung in Bayern ist eine andere als in Nordrhein-Westfalen. Auch ich bin als Beispiel Prüfer hier in Bayern. Gleichzeitig der Kollege Vorstand in Berlin, Jan-Peter Jansen, prüft in Berlin. Also was ich sagen will, ist, dass wir natürlich dann auch Prüfungsvorbereitungen für die neuen die Kollegen auch schaffen wollen. Also kurzum, es geht meines Erachtens am Ende des Tages über die Begeisterungsfähigkeit und wo sich auch jeder favorisiert am wohlsten findet. Und das ist das Schöne, dass man eben sowohl im nicht operativen wie im operativen Bereich sich hier wiederfinden können. Und das ist etwas, was mich zu Beginn meiner Ausbildung und meiner Tätigkeit, ich bin eben an der DGS nicht nur Mitglied, sondern auch sehr, sehr lange schon aktiv tätig, das hat mich immer abgeholt, weil ich sage, ich will eine Versorgung, die bestmögliche Versorgung am Patienten, und sie setzt voraus, dass ich alle Formen kenne. Und jetzt nach 30 Jahren im Fach ist mir das wirklich gelungen zu sagen, ich weiß, wo die Möglichkeiten sitzen, aber ich weiß auch um die Grenzen, und darum geht es am Ende des Tages, dass wir am Ende sagen können, wir haben nicht nur die bestmögliche Versorgung für die Patienten, wir haben aber auch Ärzte und Ärztinnen, die enthusiastisch rangehen, die sehen, da gibt's Möglichkeiten weit über ihren Facharzt hinaus. Und man kann auch seine eigenen Schwerpunkte setzen. Und das ist das Schöne, dass man eben mit der speziellen Schmerztherapie in meinen Augen ganz klar sagen muss, da haben sie breitere Möglichkeiten, was auch die Möglichkeiten, stationär zu arbeiten, aber auch sich im ambulanten Bereich niederzulassen.
Wie wichtig sind denn virtuelle Versorgungskonzepte bei Ihnen geworden in dem Therapiebereich?
Gute Sache. Also das ist ja auch, ich nehme mal vielleicht auch die Vorgabe, die wir ja in den letzten 2 Jahren, nehme ich mal jetzt raus, von der Bundesregierung selber gegeben haben. Man will ja auch in Zukunft immer mehr, ich sag mal, Patientenwiederholungen in Praxen vermeiden, um Neupatienten, auch ein ganz großes Thema, besser versorgen zu können. Wir haben das seit der Corona-Zeit schon bei uns via Zoom implementiert. Das ist ein Automatismus damals geworden. Natürlich war die Voraussetzung, dass es auch gefördert wird von der Landesregierung wie auch von der Bundesregierung. Und das war im Grunde etwas ganz, ganz Wichtiges, weil wir viele, viele Themen via Zoom-Beratung, das läuft über die Psychologen, das läuft auch über uns Ärzte, die Patienten beispielsweise bei Medikamenteneinstellungen dadurch natürlich viel besser versorgen können, dass man das via Zoom-Veranstaltung, wir haben natürlich bei älteren Personen, die das nicht haben, natürlich auch via Telefon, aber man hat grundsätzlich damit natürlich eine ganz andere Möglichkeit, von Expertenseite direkt im Zoom das zu machen. Also gib mir mal so ein Beispiel. Wir haben gestern auch, ich habe immer so nicht nur einen Zoom-Tag, sondern mehrere Zoom-Tage, auch von der Psychologenseite her, sodass teils auch der Psychologe und der Schmerzarzt gemeinsam solche Veranstaltungen im Zoom mit Patienten machen, auch mit Begleitpersonen machen, sodass man da auch, ohne dass man hier sein muss, eine Versorgung anbietet. Und das wiederum zur Anfangsfrage bei Ihnen, wo Sie gesagt haben, wie versorgt man denn besser? Ja, ich denke, dass man natürlich solche Wiederholungstermine in Praxen eher für neue Patienten dann natürlich viel leichter jetzt und in Zukunft aufmachen kann, sodass Praxen nicht überlaufen, sondern man vernünftige Woge zwischen Zoom und persönliches Treffen. Ich lege immer noch sehr großen Wert darauf, Patienten zumindest einmal im Quartal persönlich zu sehen, weil ich denke, dass auch der persönliche Sektorfaktor bei vielen, vielen Patienten oft zu kurz gekommen ist. Und wir pflegen das auch, dass wir das Ganze auch in der persönlichen Struktur auch weiter umgesetzt sehen.
Ich würde jetzt zum Abschluss nochmal auf die Politik blicken wollen. Wir haben gerade eine Wahl hinter uns und was sind denn, sagen wir so, was wäre Ihr Wunsch an eine neue Regierung und vor allem an eine neue Gesundheitsministerin oder einen neuen Gesundheitsminister in Sachen Schmerzmedizin?
Es ist eigentlich der Wunsch, den ich auch, ich beginne das immer sehr gerne mit dem Titel unseres eigenen Kongresses, das heißt Stabilität in unsicheren Zeiten. Das ist der Titel unseres Kongresses und genau das wünsche ich mir. Ich denke mal, es herrscht ja nicht nur in der Politik, sondern es herrscht auch in der Schmerzmedizin und vor allem im gesamten Gesundheitssektor Deutschlands eine große Unsicherheit. Wie geht es weiter? Sie wissen um die Bedeutung der Ambulantisierung. Für uns ist die Bedeutung der multimodalen Schmerztherapie ein ganz wichtiger Sektor, weil natürlich durch die Ambulantisierung, durch die Krankenhausreform sich einiges, was wir in Planung gesehen haben, sehr negativ auswirken könnte. Stichwort, dass wir die Versorgung so in der Form, die allein von der Versorgungsstruktur jetzt schon in Deutschland nicht gewährleistet wird, um eine suffiziente Versorgung der chronischen Schmerzpatienten zu gewährleisten, wäre es natürlich wichtig, dass wir Punkt eins, dass wir natürlich mal die Zeit finden, das ist der wichtigste Bereich, die Zeit finden, so etwas mal zu besprechen, auf Landes-, aber insbesondere auf Bundesebene. Dieser Sektor ist in den vergangenen Jahren doch sehr zu kurz gekommen, dass man den Schmerzsektor doch sehr unterschätzt hat und vor allen Dingen auch als ein Nebenprodukt gesehen hat. Ich würde mir wünschen von der Bundesregierung, dass man die Bedeutung der Schmerzmedizin wieder auf das Plateau setzt, wo es hingehört. Es ist wichtig auch, dass man natürlich auch sehen muss, natürlich kann man über ambulante Schmerztherapie teilstationär und stationär reden, aber dass man sich auch bewusst wird, wir haben die Komplexität, das heißt, dass man auch klar wird, man kann eine ambulante Versorgung von Schmerzpatienten alleine nicht gewährleisten. Ich würde mir Punkt 3 sehr wünschen, dass wir natürlich einen Gesundheitsminister haben, der natürlich auch um die Bedeutung von Schmerzmedikationen. Wir haben ein großes Thema der Cannabinoide, dass man auch da eine klare Kante zeigt, nämlich was. Wir haben das auch hier im Kongress ganz klar formuliert, dass man natürlich eine ganz klare gemeinsame Struktur schafft. Das wäre jetzt eine zu tiefe Antwort, aber dass man natürlich zum Beispiel den ganzen Internetverkauf der Freizeitmedikation im Rahmen von Cannabis, dass man den Internetverkauf natürlich komplett unterbinden muss. Aber natürlich die ganze Blütendiskussion darf auf medizinischen Cannabis nicht Thema werden. Das ist auch meine ganz klare persönliche und auch für das, was in der als Präsident relevant ist, dass wir die Blütenformation für die Schmerzmedizin nicht als relevant sehen. Und das wird auch so bleiben aus unserer Sicht. Aber ich denke mal, dass man auch viel mehr in einem regelmäßigen Treffen sich auch austauscht. Und da würde ich mir solche Plattformen wünschen, dass man in eine monatliche, ich will das jetzt nicht so starr sehen, aber dass man schon sich mehr Informationen von Aktiven und vor allen Dingen auch in der Versorgung her Zentren sich zusammensetzt, um das Ganze regelmäßig zu besprechen und auch Veränderungen vorzunehmen. Das ist, was ich mir wünsche. Und alles Weitere, Sie wissen, es gibt da auch in der Politik jetzt eine neue Ordnung. Da würde ich mir wünschen, dass man auch gerade auf der Ebene sich dann auch nicht irgendwann trifft, sondern wirklich zeitnah zu einem persönlichen Austausch, um auch zu sehen, wo sehen wir und wo sieht auch die Bundesregierung den Weg, den man auch gemeinsam gehen kann.
Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Mehr Zeit für Austausch und vor allen Dingen ein zügiger Austausch miteinander.
Ganz genau, ja.
Herr Dr. Ibrahim, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen und mich freut es sehr und würde mich auch freuen, wenn wir da im regelmäßigen Tonus uns da austauschen können. Sie sehen, wir haben viel vor. Seien Sie ruhig als Begleiter weiter dabei, gucken Sie sich das an. Und ich kann nur so viel sagen, wir sind jetzt gerade mal 6 Wochen im Amt, aber wir haben bereits schon viel bewegt und wir freuen uns auch, das immer wieder auch gerne mit Ihnen gemeinsam immer wieder richtig zu diskutieren oder auch Ihnen mitzuteilen, wo wir aktuell stehen. Vielen Dank an der Stelle, Frau Höhl.
Sehr gerne und ja, Sie haben spannende Konzepte, also wir werden das auf jeden Fall beobachten. Ja, und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende unserer heutigen Episode. Herzlichen Dank an alle draußen, die uns zuhören und sag mal bis zum nächsten Ärztetag.